Dieser Podcast beschäftigt sich mit Ereignissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und schildert persönliche Lebensgeschichten im Kontext von Holocaust und Verfolgung. Die Episoden enthalten szenische Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt, Entmenschlichung und Tod. Die Darstellungen können emotional belastend sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis. Aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren. Und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch sprechende Akten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der sprechenden Akten. Unser heutiger Fall beginnt in München, irgendwie. Am 8. November 1939 um 21.20 Uhr explodiert im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe. Wie geplant. An diesem Abend hält Adolf Hitler eine Rede an eben jenem Ort. Es gibt nur ein Problem. Hitler ist schneller fertig als gedacht. Schon um 21.07 Uhr ist seine Rede fertig und er verlässt den Ort des Geschehens wieder. 13 Minuten später legt der Sprengsatz, der ihm gegolten hat, den Bürgerbräukeller in Schutt und Asche. 8 Menschen sterben, eine Kellnerin und 7 Parteimitglieder aus Hitlers NSDAP. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen, wenn es diese 13 Minuten nicht gegeben hätte? Wenn Hitler länger geredet hätte? Wenn der Sprengsatz früher explodiert wäre? Am selben Abend, etwas früher, um 20.45 Uhr, 228 Kilometer von München entfernt, hastet ein Mann namens Georg Elser schnellen Schrittes durch Konstanz am Bodensee. Er läuft auf die Schweizer Grenze zu, die sich durch die Stadt zieht, und entdeckt ein kleines, nicht abgesperrtes Gartentor. Er geht hindurch.
So, vielleicht habe ich es geschafft. Hier muss es irgendwo rübergehen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es gleich da hinter dem Haus sein.
Hey, hallo! Wo wollen Sie hin?
Ich suche den Feuchtelhuber. Hier vom Trachtenverein.
Na klar, den Feuchtelhuber vom Trachtenverein. Kommen Sie mit, ich kenne einen, der kennt ja alle. Wenn der nicht weiß, wo Ihr Feuchtelhuber ist, dann weiß es niemand.
Oh, ja, hervorragend. Sehr gerne, vielen Dank. Dann komme ich mal mit Ihnen.
Der ahnt nix. Den führe ich jetzt direkt auf die Wache.
Mist, verdammter. Wieso war ich so unvorsichtig? Das war meine Chance. Der Mann hier führt doch nichts Gutes im Schilde.
Der Mann, von dem Elsa hier sprach, war Zollassistent Xaver Rieger. Eingesetzt, um die Grenze zur Schweiz zu überwachen. Auch an abgelegeneren Orten wie diesem, an dem er Georg Elsa verhaftete, als dieser versuchte, die Grenze zu überqueren. Ungefähr eine halbe Stunde, bevor die Bombe in München explodierte. Bevor wir in der Zeit noch ein bisschen weiter zurückspringen, kurz zur Klärung, wer war eigentlich Georg Elser? Johann Georg Elser, wie er mit ganzem Namen hieß, geboren am 4. Mai 1903 in Hermeringen in Baden-Württemberg, war Tischler und das älteste von 6 Kindern. Er ist in Königsbronn bei Heidenheim aufgewachsen. Elsa war ein Einzelgänger. während der Großteil der deutschen Bevölkerung sich zu Beginn der aufkommenden Nazi-Herrschaft noch blenden ließ, erkannte er bereits, dass Hitler das Land in einen Krieg führen würde. Für ihn war klar, diese Katastrophe ließe sich nur aufhalten, indem die nationalsozialistische Führung stürzt. Und damit kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Da sich kein organisierter Widerstand gegen das Nazi-Regime erhob, fasste er den mutigen Entschluss, es selbst in die Hand zu nehmen. Mit einem Attentat auf Hitler. Im Verhör nach seiner Festnahme erklärte er das so.
In den folgenden Wochen hatte ich mir dann langsam im Kopf zurechtgelegt, dass es am besten sei, Sprengstoff in jene bestimmte Säule hinter dem Rednerpodium zu packen. Ja, und diesen Sprengstoff durch irgendeine Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen. Wie dieser Entzündungsapparat aussehen müsste, darüber war ich mir damals noch nicht im Klaren. Die Säule habe ich mir deshalb gewählt, weil die bei einer Explosion umherfliegenden Stücke die Leute am und um das Rednerpult treffen mussten. Außerdem dachte ich auch schon daran, dass vielleicht die Decke einstürzen könnte. Welche Personen allerdings um das Rednerpult bei der Veranstaltung sitzen, wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass Hitler spricht und nahm an, dass in seiner nächsten Nähe die Führung sitze.
Von nun an plant Elsa seine Tat akribisch. Er sammelt Material zum Bau der Bombe, plant den Zündmechanismus und seine Flucht aus Deutschland. Nichts will er dem Zufall überlassen. Und wenn man so genau plant, dann fällt eine Menge an Sachen an, die man erledigen muss. Elsa arbeitete zum Beispiel in einer Armaturenfabrik und ließ über Monate immer kleinste Mengen Schießpulver mitgehen. So wenig am Tag, dass es niemand bemerkte, aber genug, dass er schon nach einiger Zeit einen stolzen Pulvervorrat angehäuft hatte, den er in seinem Kleiderschrank versteckte. Nachdem er in der Fabrik rausgeschmissen wurde, weil er sich mit seinem Meister angelegt hatte, begann er einen Job im Steinbruch. Perfekt für seine Zwecke, weil dort so viel mit Sprengstoff rumhantiert wurde, dass auch dort niemand bemerkte, wenn davon etwas verschwand. So sammelte Georg Elser den nötigen Sprengstoff für seine Bombe. Aber es wollten noch andere Vorbereitungen getroffen werden. Und so schrieb Elser Ende Oktober 1939 einen Brief an seine Schwester und ihre Familie in Stuttgart.
Liebe Schwester Karl und Franzle, wie geht es euch? Ich werde euch wahrscheinlich anfangs November einen Besuch abstatten. Bitte schreiben mir, ob du folgende Gegenstände brauchen kannst. Anzüge, Hemden, Socken, Pullover, Fotoapparat, 2 Paar Schuhe, mein Schreinerhandwerkszeug, Schirm, 3 Hüte. Bitte schreibe mir sofort, ob du Verwendung dafür hast. Es grüßt dich herzlichst, Georg.
Dieser Brief erreichte Maria Hirt, geborene Elsa, und ihren Mann Karl völlig unerwartet. Denn obwohl Georg Elsa Maria einmal als seine Lieblingsschwester bezeichnete, hatten die beiden doch nur wenig Kontakt. Und deswegen tat der Brief, was er auch heute noch tun würde, wenn man von einem Geschwisterteil aus dem Nichts eine solche Nachricht bekäme. Er stiftete Verwirrung. Denn Maria antwortete ebenfalls per Brief.
Über deinen Brief bin ich erstaunt. Ich verstehe diesen Brief nicht. Ich freue mich, dass du mich besuchst. Die Sachen kann man heutzutage notwendig brauchen. Gehst du zum Militär oder ins Ausland?
Diesen Zeilen hört man Marias Überraschung förmlich an. Aber Georg antwortet nicht mehr, zumindest nicht postalisch. Er fährt einfach nach Stuttgart. Der Abend dieses 6. Novembers im Hause Hirt im Stuttgarter Westen muss ein sehr intensiver gewesen sein. Immer wieder fragt Maria ihren Bruder Georg.
Aber Georg, was willst du denn in der Schweiz? Warum so geheimnisvoll?
Ich muss, Schwesterchen. Ich muss einfach.
Niemand muss irgendwas einfach so. Sag doch, was los ist.
Du wirst es irgendwann verstehen, Maria. Aber ich muss. Aber ich bin euch sehr dankbar, dass ich mein Hab und Gut bei euch unterbringen darf. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wollte dich auch fragen, ob ihr vielleicht, also nur wenn ihr es entbehren könnt, es ist nicht ganz günstig, in die Schweiz zu kommen.
Aber Georg, hier, was habe ich hier? Das sind, 10, 20, 30 Reichsmark. Damit solltest du es bis in die Schweiz schaffen, oder?
Ich danke dir, Maria. Pass auf, ich schreibe euch noch ein Übereignungspapier. Dann gehören die ganzen Sachen rechtmäßig euch, wenn ich es nicht schaffen sollte, sie wieder abzuholen.
Wieso solltest du es nicht mehr schaffen?
Ach, Schwesterchen, glaub mir, das musst du jetzt noch nicht wissen. Vielleicht hört ihr morgen Abend ein wenig Radio, da werdet ihr bestimmt mehr erfahren.
Mach dich nicht unglücklich, Georg. Und mich auch nicht.
Was sollen wir denn im Radio erfahren, Georg? Da hört man doch sowieso die meiste Zeit nur die Nazis reden.
Ach, diese Bande, dieses Pack!
Wenn uns die Nachbarn hören.
Ist doch wahr!
Egal, ob wahr oder nicht. Wir wollen keine Scherereien wegen dir, Georg. Du bist morgen weg, wir aber nicht. Wir leben hier.
Ja, hast recht, Karl. Verzeiht mir. Bei Hitler und den Seinen vergesse ich mich immer. Wie dem auch sei. Morgen wissen wir alle mehr.
Du sprichst in Rätseln, Georg. Aber du warst schon immer ein wenig anders als die anderen. So ein richtiger Eigenbrötler. Dass du nur ja auf dich aufpasst.
Das werde ich, Mariechen. Versprochen.
Georg verbringt die Nacht bei seiner Schwester und ihrem Mann. Am nächsten Tag verabschiedet er sich von ihnen und fährt nach München. Dort geht er zum Bürgerbräukeller, um seine Zeitbombe zu inspizieren, die er an jenem Ort vorbereitet und platziert hat. Er schläft dabei ein. Am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, wird der Keller wieder aufgesperrt vom Putzpersonal. Und Georg Elser ergreift die Gelegenheit und verlässt ihn unbemerkt. Es ist der 8. November 1939. Am Abend wird dort seine Bombe explodieren und Adolf Hitler um 13 Minuten verfehlen. Und damit sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts. Als später am Abend die Nachricht vom missglückten Hitler-Attentat die Runde macht, muss die Polizei in Konstanz nur eins und eins zusammenzählen, wen sie da an der Grenze aufgegabelt hat. Die örtliche Gestapo verhört Elsa bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag wird er zur Staatspolizei nach München gebracht. Seine Schwester und ihre Familie hören am selben Abend, wie mit Georg abgesprochen, Radio.
Der Reichssender München ist nun hier herausgekommen in den Saal des Bürgerbräukellers, um Ihnen von der Attentatsstelle zu berichten. Es ist ein Bild fürchterlicher Zerstörung. Hier große Schutthäufen. Und wir stehen etwa 3 Meter jetzt von der Stelle weg, an der das Führerpult gestern stand.
Oh Gott.
Rohrmatten hängen oben herein. Stücke des Mauerwerks stehen noch. Ein Doppel-T-Träger ist schräg hereingekippt in den Raum. Über uns der freie Himmel. Drahtgeflecht, Stahlträger, Verschalungen, Stützsäulen, alles durcheinander. Und zu dem Mitgefühl für die vielen, vielen schwer und leicht Verletzten beherrscht uns ein unsagbar glückliches Gefühl. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat, dass der Führer uns geblieben ist.
Oh Gott, Georg!
Herrschaftszeiten, Georg!
Oh Gott!
Das ist doch nicht zu fassen!
Ach Georg, warum nur? Was hast du da nur angestellt?
Maria, komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn die Georg verhaftet haben, dann können die jederzeit vor unserer Tür stehen. Wir müssen das Zeug von Georg wegschaffen.
Weißt du wirklich, Karl?
Na sicher. Du weißt doch, wie die sind. Komm, hilf mir, den ganzen Kram in den Keller zu tragen.
Gut, ich bin da. Ich sammle alles zusammen.
Und wenn du irgendwas findest, was ihn belastet, schmeiß es in den Ofen. Die dürfen hier einfach nichts finden, Maria. Hörst du?
Ja, ich hab verstanden, Karl.
Und so räumen die Eheleute alle Spuren von Georg aus ihrer Wohnung. Die großen Kisten und Koffer landen alle im Keller. Alles, was als Beweis verwendet werden kann, wird vernichtet. Als sie fertig sind, bleibt nur noch eine Frage zu klären.
So, das wäre geschafft.
Sag, müssen wir uns jetzt noch melden?
Melden?
Na, bei der Gestapo. Weil Georg mein Bruder ist, haben die doch überall verkündet.
Den Teufel werden wir tun. Wir rühren uns jetzt einfach erstmal nicht.
Na, wenn du meinst.
Aber die Ermittlungen gegen Georg laufen auf Hochtouren. Er muss der Öffentlichkeit unbedingt als Attentäter präsentiert werden, damit die Nazis an ihm ein Exempel statuieren können und somit mögliche Nachahmer abschrecken. Und weil der Ermittlungsdruck so hoch ist, geraten Maria und Karl schneller ins Visier, als ihnen lieb ist. Schon am nächsten Tag steht die Gestapo vor der Tür, um Karl zu vernehmen. Doch er schützt sich und seine Familie und gibt vor, nichts zu wissen. 3 Tage später. Maria ist auf der Arbeit. Sie ist Näherin bei der Firma Wilhelm Bleile.
Maria! Maria!
Wie bitte?
Hast du was gesagt? Maria, ja. Hör sofort auf zu nähen. Da will dich jemand sprechen.
Ich? Jetzt? Ist das etwa der Karl? Ist das mit dem Franz?
Nein, nein, nicht der Karl. Jemand anderes. Komm mit, ist wichtig.
Aber wer mag das sein? Ich kann jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich mitten in der Arbeit bin.
Die Katharina macht das fertig. Komm jetzt, Maria. Ich fürchte, dass es da keine Diskussion gibt.
Frau Maria Hirt, geborene Elsa?
Ja, bitte?
Schneider, geheime Staatspolizei. Ich muss Sie bitten, unverzüglich mitzukommen.
Aber warum? Worum geht es denn?
Jetzt machen Sie es nicht schwerer als nötig. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Wir fahren jetzt zu Ihnen nach Hause und da händigen Sie uns alles aus, was Sie von Ihrem Bruder Georg haben. Diesem räudigen Vaterlandsverräter.
Wie bitte?
Nichts wie bitte. Abmarsch!
Na, hören Sie mal. Das ist eine Unverschämtheit. Lassen Sie mich sofort los. Ich will mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Lassen Sie mich!
Am 13.11.1939 werden Karl und Maria Hirt von der Gestapo verhaftet, weil sie für Mitwisser gehalten werden. Ihr 11-jähriger Sohn Franz wird in einem Kinderheim untergebracht. Nachdem Karl und Maria im Stuttgarter Gestapo-Gefängnis eine Woche lang verhört werden, kommen sie zur weiteren Untersuchungshaft ins Gestapo-Gefängnis in Berlin-Moabit. Auch dort zahllose Verhöre und die fruchtlosen Versuche, die beiden zu irgendeiner Art Geständnis zu bringen. Sie werden sogar Reichsführer Himmler persönlich vorgeführt. Aber es ist nichts zu machen, den beiden ist keine Mittäterschaft nachzuweisen. Und so werden Karl und Maria Hirt gute 3 Monate später, am 14. Februar 1940, wieder aus der Haft entlassen und kehren zurück nach Hause, nach Stuttgart. Die Haft und der Druck der Verhöre wirft die kleine Familie aus der Bahn. Vor allem Maria schafft es nicht, wieder auf die Beine zu kommen. Sie ist eine gebrochene Frau. Während Karl sich bei einer neuen Stelle an einem Schlachthof langsam wieder auf sein altes Niveau hocharbeitet, wird Franz der Besuch einer höheren Schule versagt, nur weil seine Eltern in Haft waren. Und das ist nur das berufliche oder schulische Fortkommen. Der private Druck, die tuschelnden Nachbarn, die einen plötzlich schneiden, diese Isolation, das auszuhalten, muss mindestens genauso anstrengend gewesen sein. Der Krieg und die Nazi-Herrschaft sind irgendwann vorbei. Aber die Schäden und das Leid bleiben. Die gehen nicht einfach weg. Und deswegen erreichen die Landesbezirksstelle für Wiedergutmachung in Stuttgart am 7. Juni 1948 2 Anträge. Einen von Karl Hirt und einen von Maria Hirt, geborene Elsa. Und auf beiden Anträgen steht als Grund der Verfolgung Unterstützung meines Schwagers bzw. meines Bruders Georg Elser. Längere Zeit passiert erstmal nichts. Auch die Zuständigkeiten ändern sich, da erst 1950 überhaupt ein Entschädigungsgesetz auf den Weg gebracht wird. Am 24. Februar 1951 erreicht das noch neue Amt für Wiedergutmachung folgender Brief.
Georg Hirt, Wildbad im Schwarzwald. An das Wiedergutmachungsamt Stuttgart. Betreff Wiedergutmachungsantrag des Karl Hirt und seiner Ehefrau Maria Hirt, geborene Elsa. Als rechtlicher Beistand meines Bruders Karl Hirt und seiner Ehefrau wende ich mich in ihrer Wiedergutmachungssache an das Wiedergutmachungsamt.
Karls Bruder schaltet sich in die Wiedergutmachungssache ein. Er erklärt in einer längeren schriftlichen Aussage, warum seinem Bruder und dessen Frau seiner Meinung nach eine Wiedergutmachung zusteht.
Die Eheleute Hirt wussten am Vortag des Attentats von München um die Fluchtabsichten von Georg Elser. Vor allem, dass irgendwie politische Motive ihn dazu veranlassten. Sie haben Elser die Gelegenheit gegeben, bei Ihnen seine Privatsachen, einschließlich Werkzeuge, die er bei der Ausführung des Attentats benutzt hatte, zu verwahren. Sie haben den Attentäter von München in der Nacht vor seinem Grenzübertrittsversuch bei sich aufgenommen und ihm durch Geldunterstützung die Reise zur Schweizer Grenze ermöglicht. Sie haben nach Bekanntwerden des Attentats sich durch Zurückhaltung ihrer Vermutungen und ungefähren Kenntnisse der Gefahr ausgesetzt, die schwersten Folgen einer Fluchtbegünstigung hinnehmen zu müssen. Das sind Tatsachen und aktive Taten, die weit schwerer wiegen als manche unvorsichtige politische Meinungsäußerung, die den Urheber in die politische Haft gebracht haben. Es wäre daher eine Unbilligkeit und Ungerechtigkeit, die schweren Folgen der Inhaftierungen für die Familie Hirt, die sie wegen tatsächlicher Begünstigung der größten politischen Gegenaktion aus dem Volke gegen den Bestand des Dritten Reiches erlitten hat, nicht durch Wiedergutmachungshilfe zu entschädigen.
Rums, das hat gesessen. Karls Bruder argumentiert hier recht zweifellos, warum Karl und Maria jeder Anspruch auf Entschädigung zusteht und kritisiert nebenbei auch die zweifelhafte Haltung, jede unbedachte Äußerung zum politischen Widerstand umzudeuten. Und man kann dieser Argumentation durchaus folgen. Sie haben zwar nichts von Georgs Plänen gewusst, aber es war klar, dass er etwas im Schilde führt und sie haben ihn, auch nach Bekanntwerden der Tat, so gut wie möglich gedeckt. Ist das keine politische Handlung? Nun, die Staatsanwaltschaft Stuttgart sieht das in ihrer Antwort auf die Aussage des Bruders ganz anders.
Die Eheleute Hirt waren nach dem Ergebnis der Ermittlungen nie Mitglieder antifaschistischer Parteien oder Organisationen. Sie gehörten allerdings auch nie der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen an. Sie haben sich für Politik nie interessiert und sich infolgedessen allen politischen Dingen ferngehalten. Sie sind auch sonst nicht durch eine antinazistische Haltung aufgefallen.
Das mag ja soweit erstmal alles richtig sein. Dennoch war die Haft von Maria und Karl ja politisch motiviert. Das ist ja das Problem. Der Staatsanwalt schreibt aber weiter:
Die Eheleute Hirt waren nach ihren eigenen Angaben nie Mittäter, Anstifter oder Gehilfen zu dem Attentat. Sie wussten von diesem Attentat vorher so wenig wie die übrigen Millionen Deutschen.
Das ist schon dreist, wie hier argumentiert wird. Der Staatsanwalt zitiert die Angaben der Hirts aus den Verhörprotokollen von 1938 und 39 und argumentiert dann mit Millionen Deutschen, die auch nichts wussten. Das mag ja sein, aber dennoch sind sie ja in Sippenhaft genommen worden. Das ist Millionen Deutschen eher nicht passiert.
Ihre Unterstützung Elsass bestand darin, dass sie ihm die Möglichkeit der Übernachtung in ihrer Wohnung gaben, dass sie über die Dauer dieser angeblichen Reise verschiedene harmlose Gegenstände für ihn aufbewahrten und dass Frau Hirt, die selbstständig in einer Fabrik beschäftigt war, ihrem Bruder noch 30 Reichsmark Reisegeld mitgab. Aber diese Unterstützung basierte auf schwesterlicher Liebe und der Fürsorge des Schwagers für den Bruder seiner Frau. Aus politischen Gründen haben die Eheleute Hirt nicht gehandelt.
Die Staatsanwaltschaft argumentiert mit aller Entschlossenheit gegen Karl und Maria und ihren Anspruch auf Entschädigung. Es wird in ihrem Schreiben noch anerkannt, dass Karl und Maria nach eigenen Aussagen wohl inhaftiert waren, aber da dafür die Belege fehlen, wird das eher aus Pflichtbewusstsein und Protokollpflicht erwähnt. An der Haltung ändert es nichts, wie der letzte Satz des Schreibens zeigt.
Nach unserer Ansicht haben die Eheleute Hirt keinen Anspruch auf Wiedergutmachung.
Auch nachgesandte und detaillierte, begründete Anträge auf Wiedergutmachung ändern nichts an der Haltung der Staatsanwaltschaft. In einer Notiz zu den neuen Unterlagen schreibt der Staatsanwalt:
Es wird keineswegs verkannt, dass die Inhaftierung der Eheleute Hirt auf einem falschen Verdacht beruhte und dass sie als Teilnehmer an dem Attentat des Elsa nicht in Frage kommen. Es würde ihnen also an sich eine Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft zustehen. Aber diese Art der Entschädigung hat mit einer solchen im Sinne der Wiedergutmachung nichts zu tun, denn die Eheleute Hirt sind nicht das Opfer ihrer politischen Überzeugung geworden.
Und so entstand eine Art Pattsituation, in der sich die Hirts und die Staatsanwaltschaft gegenüberstanden und sich nichts fortbewegte. Aber der Lauf der Geschichte änderte das, denn am 18. September 1953 beschloss der Zweite Deutsche Bundestag das BERGG, das in voller Länge aufgrund des vorläufigen Charakters recht sperrig Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung heißt. Dieses Gesetz regelte Entschädigungsansprüche bundesweit und erweiterte offiziell den Kreis der Personen, die Anspruch auf Entschädigung haben. Dazu zählten jetzt unter anderem auch irrtümlich Verfolgte. Zeit also für Maria und Karl, nochmal ihre Forderungen zu formulieren. Dieses Mal aber mit neuer, fremder Hilfe.
30. März 1954, an das Justizministerium Stuttgart. Der öffentliche Anwalt für die Wiedergutmachung beantragt für die Antragstellerin die Gewährung einer Leistung aus dem Härtefonds.
Maria und Karl Hirt werden nun vom öffentlichen Anwalt für Wiedergutmachung vertreten. Eine Anwaltschaft, die vom Staat allen Betroffenen umsonst zur Verfügung gestellt wird, um ihre Interessen zu vertreten. Der Staat zahlt hier quasi den Rechtsbeistand gegen sich selbst, um allen Opfern eine faire Chance auf ihre Ansprüche zu ermöglichen. Und der Anwalt der Hirts geht gleich aufs Ganze und ändert die Argumentation. Er schreibt:
Die Antragstellerin gehört zu dem Kreis der Geschädigten, die von Verfolgungsmaßnahmen betroffen wurden, weil sie irrtümlich einer Personengruppe zugerechnet wurde, die verfolgt worden ist. Sie ist die Schwester des Georg Elser, der am 8.11.1939 in München das Attentat auf Hitler versucht hat. Nach ihren Angaben hat sie ihren Bruder in der Nacht vom 7. auf den 8.11.1939 in ihrer Wohnung beherbergt. Die Antragstellerin und ihr Ehemann wurden für Mitwisser und Begünstiger des Georg Elser gehalten. Tatsächlich hatten diese aber, wie sie angeben, keine Ahnung von den Absichten des Bruders bzw. Schwagers. Lediglich aus schwesterlicher Fürsorge hat die Antragstellerin ihrem Bruder, der vorgab, als politischer Gegner in die Schweiz flüchten zu müssen und kein Geld mehr zu besitzen, 30 Reichsmark gegeben.
Im direkten Vergleich wirkt es natürlich etwas seltsam, dass die Argumente, die wir eben von der Staatsanwaltschaft gegen eine Entschädigung gehört haben, hier plötzlich vom Anwalt der Hirts für eine Entschädigung genutzt werden. Aber die neue Gesetzgebung machte es möglich. Und der Anwalt macht auch am Ende seines Schreibens direkt klar, warum dieser Antrag nun bewilligt werden müsse.
Das Versagen einer Entschädigungsleistung würde eine unbillige Härte gegen die Antragstellerin darstellen. Schließlich ist sie, ohne Gesetze oder Vorschriften übertreten zu haben, lediglich, weil sie die Schwester des Attentäters Georg Elser ist, 3 Monate in Haft gehalten worden. Diese Haft dürfte für die Antragstellerin schon deshalb besonders hart gewesen sein, weil sie ihren Ehemann ebenfalls in Haft und ihr Kind in einem fremden Kinderheim untergebracht wusste. Der Antrag wird daher befürwortet. Als Entschädigung werden 200 D-Mark vorgeschlagen.
Das wirkt, wenn auch erstmal nicht so wie gedacht, denn nach diesem Schreiben verstummt die Behörde. Bis zum 25. August 1955, fast 1,5 Jahre später. Da schreibt das Justizministerium in einer Notiz:
Es ist in Erwägung gezogen, der Antragstellerin aus Mitteln des Härtefonds eine einmalige Beihilfe zum Lebensunterhalt zu bewilligen.
Und was jetzt passiert, ist ungewöhnlich. Aber das Amt für Wiedergutmachung will seinem Namen anscheinend alle Ehre machen, nachdem sie sich so lange nicht um Marias Fall gekümmert haben. Am 31. Oktober 1955 bekommt sie ein Schreiben des Justizministeriums, in dem das Ministerium selbst vorschlägt, Maria Hirts Antrag auf Leistungen aus dem Härtefonds zurückzustellen, um ihre Chancen auf die Zahlung zu erhöhen. Das Ministerium schreibt:
Nach der gegenwärtigen Rechtslage müsste der Antrag abgelehnt werden, da Sie durch die erlittenen Schäden nicht in eine Notlage geraten sind, die heute noch besteht. Die Möglichkeit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass das in Vorbereitung befindliche dritte Änderungsgesetz zum BEG eine Änderung der Rechtslage zu Ihren Gunsten bringt. Es empfiehlt sich daher, jetzt von einer ablehnenden Entscheidung abzusehen und die Verkündung des Gesetzes abzuwarten.
Im Klartext sagt das Justizministerium: Es sieht zwar gerade schlecht für Ihre Forderungen aus, Frau Hirt, aber wir warten mal kurz ab, denn anscheinend kann es sich noch zu Ihren Gunsten ändern. Und das wollen wir gerne versuchen. Und so, ein gutes Jahr später:
Bescheid. In der Entschädigungssache Maria Hirt, geborene Elsa wegen Schadens an Freiheit, hat das Landesamt für Wiedergutmachung Stuttgart entschieden, der Antragstellerin wird eine Entschädigung für Freiheitsentziehung in Höhe von 450 D-Mark gewährt.
Es ist geschafft. Die Haft wird anerkannt. Maria und Karl bekommen jeweils 450 D-Mark ausbezahlt, 150 D-Mark pro Monat in Haft. Es ist ein Erfolg. Aber noch nicht das Ende in der Auseinandersetzung mit den Behörden. Maria stellt nämlich auch noch einen Antrag auf Entschädigung für den Schaden an Gesundheit, den die Haft ihr eingebracht hat. Und ist in der Beweispflicht. Gott sei Dank hatte sie sich früh ärztliche Hilfe geholt, weshalb ihr Hausarzt Dr. Stettner ihr 1951 guten Gewissens bescheinigen kann.
Frau Maria Hirt suchte im Laufe des Jahres 1940 mehrfach und für längere Zeit meine Sprechstunde wegen quälender Migräneanfälle auf und benötigte laufend größere Mengen Kopfschmerzmittel. Frau Hirt war schon lange Zeit vorher meine Patientin und hatte nie über Migräneanfälle zu klagen. Nach dem Zusammenbruch äußerte Frau Hirt mir gegenüber eine vorher streng geheim gehaltene Tatsache, nämlich, dass sie längere Zeit in politischer Untersuchungshaft war und dass sie die Migräneanfälle auf die damals erlittenen Aufregungen zurückführt, was ärztlich durchaus glaubhaft und wahrscheinlich ist.
Das scheint ja erstmal ein plausibler Befund, der sofort einleuchtet. Weiter schreibt Dr. Stettner:
Frau Hirt ist durch die Migräneanfälle, die bis heute anhalten, gesundheitlich stark beeinträchtigt worden. Auch wurde sie wirtschaftlich stark geschädigt, da die Anfälle es ihr unmöglich machten, einer Berufstätigkeit nachzugehen. Somit war infolge dieser gesundheitlichen Schädigung das Ehepaar mit den beiden Kindern ständig nur auf den Verdienst des Familienvorstandes angewiesen.
Der Fall ist doch eigentlich klar. Auch der öffentliche Anwalt für Wiedergutmachung, der Maria vertritt, schreibt, dass er das Attest für glaubhaft hält und nennt noch einen Grund dafür, dass es sich wirklich um eine Erkrankung bei Maria handeln muss. Denn da sie schon immer ein Haushalt gewesen wären, bei dem beide Elternteile verdienten, wäre ihr Ausfall eine große Entbehrung gewesen. Somit kann der niemals freiwillig geschehen sein. Scheint logisch. Das will das Amt für Wiedergutmachung aber ganz genau wissen und ordnet noch eine eigene Untersuchung von Maria an. Von ihrem eigenen, beglaubigten Amtsarzt. Am 28.03.1960 schreibt Dr. Med. B.T. Duess sein ausführliches Gutachten über Marias Gesundheitszustand, nachdem er sie auf Herz und Nieren untersucht hat. Er schreibt:
Die geklagten Kopfschmerzen haben bereits vor der Inhaftierung bestanden, nach eigenen Angaben der Patientin. Anscheinend damals im Zusammenhang mit dem menstruellen Zyklus und bieten jetzt eine Symptomatik, die sich zwanglos aus der Menopause erklären lässt. Gewalteinwirkungen auf den Schädel haben nach eigener Angabe der Untersuchten nicht stattgefunden. Ein Fortbestehen der Kopfschmerzen als Haftfolge im Zusammenhang mit seelischer Erschütterung kann ärztlich nicht wahrscheinlich gemacht werden.
Man glaubt ihr also nicht. Männliche Mediziner. Die Kopfschmerzen werden versucht, als Frauenkram betrachtet zu werden und dass die Frau sich vielleicht nicht so anstellen solle. Es bleibt am Ende die Frage: Dr. Duess oder Dr. Stettner? Wer hat nun recht? Das Amt für Wiedergutmachung beschließt, dem Gutachten des eigenen Arztes Dr. Duess Glauben zu schenken und verwehrt Maria die Entschädigung wegen Schaden an der Gesundheit. Anders übrigens als bei ihrem Antrag auf Kapitalentschädigung, da bekommt sie noch einmal 676 D-Mark Verdienstausfall zugesprochen. Karl übrigens auch, aber bei ihm sind es 264 D-Mark. Diese Zahlungen wurden 1961 bewilligt. Und für Karl und Maria endete damit ihre Odyssee durch den Entschädigungsdschungel. Karl Hirt stirbt 1995, Maria ein Jahr später. Georg Elser, Marias Bruder, wurde Anfang 1941 ins KZ Sachsenhausen gebracht. 1945 wurde er ins KZ Dachau verlegt und dort am 9.4. durch Genickschuss hingerichtet. Wann wird privates Handeln politisch? Wie soll man das entscheiden? Die Tatsache, dass für die Hirts beide Argumentationen verwendet wurden, macht stutzig und diesen Fall so interessant. Aus Sicht der Nazis sollen sie politisch motiviert gewesen sein, aus Sicht der Wiedergutmachungsbehörde dann gar nicht mehr. Und vermutlich ist das so etwas wie Schrödingers Motivation. Beides ist gleichzeitig richtig und falsch. Es gibt einen Punkt, da kann man das nicht mehr trennen. Selbst wenn Maria und Karl explizit nicht politisch handeln wollten, so ließ ihnen die Tat ihres Bruders und Schwagers gar keine andere Wahl. Politik findet nicht im luftleeren Raum statt. Die hat irgendwann immer einen Bezug zum echten Leben. Und auch wenn sie ein bisschen länger gebraucht hat, irgendwann hat das anscheinend auch die Gesetzgebung bemerkt und entsprechend gehandelt. Unrecht kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber anerkannt. Wir hören uns nächstes Mal wieder, hier bei den Sprechenden Akten. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bokelberg. Redaktion Christian Küker. Casting und Dialogregie Sven Sommer. Projektassistenz Sabrina Mohr. Aufnahme, Sounddesign und Mischung Michael Viol. Titelmusik Falk Andreas. Erzählerin Ulrike Kapfer. In den Hauptrollen Anne Dürr als Maria Hirt, Bernhard Schütz als Karl Hirt, Norbert Stöß als Georg Hirt und Omid Paul Eftekari als Georg Elser. In den weiteren Rollen Elmar Börger, Felix Göser, Nadine Nollau, Richard Barenberg, Roman Kern, Steffen Shorty Scheumann und Thomas Arnold. Grundlage für das Drehbuch bildeten die Entschädigungsakten von Maria Hirt, geborene Elsa, und Karl Hirt, die in der Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg des Landesarchivs Baden-Württemberg verwahrt werden. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Dialogszenen konnten aus den Akten rekonstruiert werden, andere könnten sich so oder so ähnlich zugetragen haben.